Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Paulina Fröhlich ist mein Gast in dieser Stunde. Sie leitet den Bereich Zukunft der Demokratie im Progressiven Zentrum. Das ist ein Think Tank in Berlin. Frau Fröhlich, Sie haben ein Thema mitgebracht, an dem Sie gerade arbeiten. Das Thema lautet zivilgesellschaftliche Allianzen. Und bei mir kamen da sofort diese sogenannten Spaziergänge in den Kopf, über die wir ja auch gerade fast täglich eigentlich berichten. Und ich habe mich direkt vor diesem Hintergrund gefragt, was genau ist denn eigentlich eine zivilgesellschaftliche Allianz? Also sind die Gegner, Gegnerinnen der Corona-Maßnahmen so eine recht laute, recht stete Gruppe auch eine zivilgesellschaftliche Allianz?
Tja, das ist die Streitfrage schlechthin. Kann man bestimmte AkteurInnen außerhalb des demokratischen Spektrums zu zivilgesellschaftlichen AkteurInnen zählen? Ich würde jetzt erstmal eine nicht normative Definition hier wählen und somit die Frage mit Ja beantworten und sagen, zivilgesellschaftliche Allianzen sind erstmal freiwillige Bündnisse von mindestens zwei kollektiven Gruppen, also Akteuren, die sich auf eine bestimmte öffentliche Form der Zusammenarbeit zur Erreichung von gemeinsamen Zielen einigen und dabei aber als eigene unterscheidbare Akteure weiter bestehen. Also wenn jetzt bestimmte Gruppen sagen, wir gehen in eine Allianz für Rechtssicherheit, für Seenotrettung, für ich weiß nicht was, gegen die Corona-Maßnahmen, es gibt natürlich auch Verhinderungsallianzen, dann kann man hier erstmal von einer zivilgesellschaftlichen Allianz sprechen und nicht normativ definiert, somit auch von diesen Corona-Leugnern, ja.
Wenn Sie dann die normative Dimension dazu nehmen, also Sie haben ja selber gerade schon angedeutet, die Corona-Leugnerinnen, Leugner, die übertreten manchmal rechtsstaatliche Dinge, die übertreten die Regeln, die greifen manchmal Journalistinnen, Journalisten und die Polizei an. Was, wenn Sie dann diese normative Dimension noch mit draufpacken, fallen die dann aus dieser Definition raus?
Also ich würde jetzt sagen, dass das Übertreten von Regeln sie nicht aus einer Definition kegelt, denn es gibt ja auch verschiedene Formen des zivilen Ungehorsams beispielsweise, das nicht unbedingt bedeutet, dass man deswegen nicht mehr zur Zivilgesellschaft zählt. Aber wenn wir zivilgesellschaftliche Gruppen oder Allianzen normativ definieren wollen und sagen, wir reden hier über Menschen im demokratischen Spektrum, dann können wir so etwas wie Pegida oder unterschiedliche Gruppierungen wie die Identitäre Bewegung, die menschenfeindliche Positionen vertreten, nicht mehr unbedingt dazuzählen, sondern vielleicht sagen, es ist eine Gruppe von engagierten BürgerInnen mit politischen Zielen. Aber Sie hören es schon bei meinem Sprechen. Es ist schwierig, es ist schwierig. Und ja, es ist eine Herausforderung. Wie definiert man wen?
Ja, und ja. Kurzer Zwischenruf für alle, die sich fragen, was die Töne im Hintergrund bei Ihnen sind. Sie haben, habe ich gerade gelernt, eine Baustelle in der Wohnung. Also nicht wundern, das ist nicht Ihr Magen oder so.
So ist es. Es ist ein dicker Bohrer. Es tut mir leid.
Kein Problem. Ja, und um aber wieder zur zivilgesellschaftlichen Allianz zu kommen, also wenn wir jetzt ganz konkret bei Gruppen bleiben, es gibt eben ja die Demos, diese sogenannten Spaziergänge, es gibt ja aber eben auch momentan eine zivilgesellschaftliche Gegenbewegung. Also es gibt Hashtags in sozialen Medien, mir fällt da ein Hashtag alles in den Arm, um zum Impfen aufzurufen zum Beispiel. Es gibt aber auch ganz konkret in den Innenstädten Menschenketten, wo Menschen mit Schildern stehen, die eben sagen, wir stehen auch auf und wollen eben diese Demobilder nicht den Querdenken-Protesten überlassen. Was ich mich da aber frage, die sind natürlich deutlich stiller, die sind nicht so bildstark, produzieren eben keine Bilder von so gedrängten Massen, weil die sich eben an die Regeln halten. Also wie da dieses Dilemma von ich stehe dagegen auf, bin aber nicht so sichtbar auflösen.
Ja, also für die organisierte Zivilgesellschaft sind es schwierige Zeiten, in denen Versammlungen und überhaupt physische Aktivitäten gesellschaftsgefährdend sein können. Gesellschaftliche Aktionen funktionieren ja häufig über Sichtbarkeit im öffentlichen Raum, über Demos, über Flashmobs und so weiter. Wir sehen jetzt ja schon Corona-konforme Formen wie, Sie haben ja eben einige genannt, also ich sehe zum Beispiel diese Menschenketten öfter im Fernsehen, wo sich Menschen durch Schals zum Beispiel aneinander festhalten, um sich nicht die Hände geben zu müssen. Wir sehen Online-Aktionen oder auch Kreatives. Ich möchte daran erinnern, ich glaube im Sommer 2020 war es, als Fridays for Future bundesweit Plakate eingesammelt hat und die Plakate alle vor den Deutschen Bundestag gelegt hat. Und so war da ein buntes, kreatives Bild von, ja, demonstrierenden Botschaften ohne Menschen. Also es gibt Formen, die Zivilgesellschaft ist kreativ. Gerade die Kunst- und Kulturszene ist ja auch stark mit involviert, muss man sagen, gerade in der Pandemie, um irgendwie gesellschaftlichen Zusammenhalt, Solidarität, gegen Einsamkeit vorzugehen etc. Also ich glaube, hier gibt es Formen, aber es ist schwierig, natürlich. Man kann nicht die Massen zusammentrommeln, gerade auf der Straße, ohne irgendwie gesellschaftsgefährdend zumindest zu wirken.
Was ich mich auch frage, ist, wie Corona die Zivilgesellschaft oder eben auch das zivilgesellschaftliche Bewusstsein grundsätzlich verändert. Also ich denke da immer mal wieder an den Beginn von Corona. Da hat die Bundesregierung Videos geschaltet. Da wurden die zu Hause bleiben, auf dem Sofa chillen und faul sind wie die Waschbären, so wurde es gesagt, zu Heldinnen und Helden deklariert. Und ich sehe da schon diese leise Gefahr, dass dieses Nichtstun so glorifiziert wird, jetzt zu Pandemiezeiten, dass man eben denkt, naja, ich tue ja schon genug, dann muss ich ja eigentlich auch vielleicht gar nicht mehr aufstehen, gar nicht mehr mich gegen rechts zum Beispiel äußern.
Die Besorgnis hätte ich nicht. Ich glaube, diese Stay-at-Home-Phase ist weitestgehend vorüber, jedenfalls in Form des Hashtags und des Aufrufs überall und der Werbespots, wo die Couch-Potato gefeiert wird. Ich glaube eher, dass es ein starkes Bedürfnis, einen großen Wunsch in der Bevölkerung gibt, aufeinander zu treffen, sich zu begegnen, auch wieder inspiriert zu werden, Dinge zu erfahren, Kunst und Kultur zu genießen, Sportveranstaltungen etc. So sehr, dass es ja fast schon als Qual und schwierig wirkt, es nicht zu tun und verantwortungsbewusst zu sein. Und was das zivilgesellschaftliche Engagement angeht, da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt die Sorge. Also ich glaube, es besteht eine, ja, ich würde fast schon sagen, Alarmbereitschaft in der Mehrheitsgesellschaft gegenüber den ProtestgängerInnen, der Abwehrhaltung, gerade wenn extreme Organisatoren am Werk sind, wenn es Gewalttaten gibt gegenüber Sicherheitsbeamten. Ich würde mir gerade keine Sorgen machen, dass die Deutschen zu Couch Potatoes werden, denen sozusagen egal ist, was mit unserer Demokratie passiert. Ich glaube, das wäre es möglich, würden sie rausgehen und demonstrieren. Und da es nicht möglich ist, finden sie kreative Formen.
Sie arbeiten gerade an einer Studie zum Thema zivilgesellschaftliche Allianzen zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wann kommt die raus? Wann können wir die lesen?
Ich schätze im Februar und genau, da beschäftigen wir uns mit zivilgesellschaftlichen Allianzen. Wir stellen die Frage der Relevanz und der Funktion und wir haben sehr viele Expertinnen-Interviews geführt und finden heraus, was sind eigentlich praktische Hürden und was sind Erfolgsfaktoren für Allianzen.